So, hier hat jemand seine Schuhe verloren. Sind die einem von euch? Nee, ne? Das will der Herr jetzt sagen. Du kommst aus deinen Kinderschuhen raus und hat ein neues Land für dich. Lauf doch nicht länger mit den Kinderschuhen rum. Aber weißt du, was cool ist in Ägypten? Also als sie da rausgezogen sind in die Wüste hinein, das ist die Kleidung ja mitgewachsen, die ist ja nicht verschlissen. So, das bedeutet, die Schuhe sind mitgewachsen. Oh, jetzt sind sie weg. Wann waren die von einem Engel? Ja, und das ist stark, ne? Wenn die Schuhe so mitwachsen. Also es bedeutet, Gott gibt dir Schuhe, die dir nicht zu groß und nicht zu klein sind. Und das wächst mit. Ja, und das ist echt stark. Das ist echt stark. Nimm das Bild mal mit. Ist echt gut. Die Predigt von letzter Woche, die kommt noch. Die baut jetzt so ein bisschen drauf auf. Die war jetzt die Woche nicht online, aber die kommt noch online. Ich erkläre für all die aber letzte Woche nicht da gewesen sind, ein bisschen, worum es ging. Also es ging einfach darum, um was ging es genau? Ja, es ging... Stefan, was hast du gepredigt? Okay, also der Stefan... Und zwar ging es darum, dass... oh Gott. Jetzt... Okay. So, es ging darum, nicht um den Buchstaben, sondern um die Erweisung des Geistes und der Kraft. Und wow. Und es ging einfach darum, weißt du, das ist gerade gut. Das ist schön. Dass es nicht darum geht, warum ich diese Predigtreihe halte, um zu beweisen, dass es doch in der Schrift steht. Es steht in der Schrift, das ist wunderbar, aber es geht nicht darum, was ganz wichtig auch war, Antworten zu bekommen, damit unser Intellekt befriedigt ist und wir uns gut fühlen, obwohl das vielleicht nicht die himmlische Antwort ist für uns einfach. So, und oftmals ist es so, ja, dass wir versuchen, unseren Intellekt zu befriedigen und denken, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist alles gut, aber, weißt du, Gott sprengt jede Dimension. Und er tut einfach Sachen. Und das Beste, einfach zu erklären, warum passieren Manifestationen, meine Lieblingsantwort ist, weil er es kann. Ja, aber es ist schön einfach, warum ich das aus der Bibel heraus jetzt hole, Manifestationen ist, damit wir Hunger bekommen nach mehr. Hunger danach bekommen, was Gott tut. Letzte Woche habe ich erklärt, dass es gar nicht um Manifestationen geht. Dass es nicht das Zentrum ist von Manifestationen, sondern die Gegenwart Gottes. Aber wenn wir die Gegenwart Gottes als Zentrum haben, da freuen wir uns einfach besonders. Und da kommen auch einfach noch andere Manifestationen dazu. Das ist ein willkommenes Nebenprodukt, sozusagen. Ja, weißt du, ich finde so ein Hauptzeichen ist eigentlich wirklich Freude. Ich weiß nicht, ob du mal so einen Freudenkurs gemacht hast. Was meine ich damit? Also ich meinte, das wäre ein gutes Thema mal für ein Seminar. So Freudenkurs. Ne? Du siehst ein bisschen traurig aus. Besuch doch mal den Freudenkurs des BZGs. Also ein Bibelstudium über Freude, das meinte ich eigentlich. Und was da alles drin steht über Freude, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Also da hast du echt dran zu sitzen. Also so viel allein, ne, von freut euch alle Zeit, dass dies überhaupt, wie ist das möglich, wie ist das gemeint, alle Zeit zu freuen, geht das überhaupt, die Bibel sagt das. Und weißt du, einer meiner Lieblingsversen im Psalmen, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Puh, also das ist echt gigantisch. Wir haben das, einmal habe ich schon geschafft, darüber zu sprechen, über Zittern und Ekstase. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Nein, ich hatte über Visionen gesprochen, aber das ist da so reingefallen. Da hatten wir mal ganz kurz erwähnt, Daniel 10, wo Daniel da so gezittert hat, manifestiert hat in dieser Art und Weise. Es war so ein Stück weit in den Visionen mit drin. Und als Petrus dann auf dem Dach war und in Verzückung geriet. Ne? Und da haben wir dann über die Visionen gesprochen. Das war beim ersten Teil, glaube ich, gewesen. Da habe ich nochmal gesprochen, was ich für Visionen hatte, wie sie sich dann erfüllt haben, wie der Herr das gemacht hat und so weiter. Genau, im zweiten Teil ging es dann mehr darum, einfach aufzuzeigen, hey, es geht nicht darum, dass wir versuchen, alles mit unserem Verstand zu erklären oder erklären zu wollen und dann einfach vom Intellekt befriedigt sind, sondern es ging darum, dass Gott etwas tun will durch seine Kraft und dadurch letztendlich die Ehre bekommt. Und dass es hauptsächlich wirklich darum geht, um seine Gegenwart. Also das ist jetzt so ein paar Sätze nochmal ganz kurz. Ich möchte heute über das Erste sprechen, das habe ich genannt, das kann dich schon mal umhauen. Also es ist interessant, weißt du, im Neuen Bund sind wir dazu aufgefordert, ins Allerheiligste gehen zu dürfen. Also ich weiß nicht, ob du dich damit mal befasst hast, was das früher bedeutet, in früheren Verhältnissen, da konntest du nicht einfach so ins Allerheiligste rennen. Da haben sie sich wieder tot rausgezogen. So, und aber nach Hebräer 4, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und weißt du, in dem Thronsaal, also so voll in die Gegenwart Gottes reinzurennen, das ist schon krass. Kennst du diese Zeugnisse? Ich finde die voll genial. Erweckungsveranstaltungen und da kommen da so Mafiosis rein und die wollen den Laden aufmischen und die gehen dann nach vorne, weißt du, um den Predigern die Schranken zu weisen, manche mit Pistolen oder was weiß ich und alles Mögliche gibt's ja an Storys. Und dann gehen die nach vorne, rennen in die Gegenwart Gottes und die haut's um. Und der Plan ist einfach dahin und die stehen auf und geben ihr Leben Jesus. Weißt du, das sind so Dinge, wo ich dann denke, wow, so voll in die Gegenwart Gottes reingerannt, weißt du, wumm. Hey, das ist doch herrlich. Also das ist wirklich klasse. So, ha, danke, war ich das? Das hatten wir letztes Mal, ne? Und in der Offenbarung finde ich das so genial, wenn wir das so in der Offenbarung anschauen, ne? Zum Beispiel direkt Offenbarung 1, Vers 17a, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Vor seine Füße. Wir haben nachher nochmal die Diskussion, nach hinten umfallen oder nach vorne. Ja. Gut, ne? Er fiel vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Es ist interessant, Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, müsste kommen zu dem Seminar Grenzen setzen. Wie haben wir das gesandt? Mit Grenzen in die Freiheit. Genau, Märzwoche haben wir da ein Seminar drüber. Da wird es ein bisschen drum gehen, ich werde das jetzt nicht ausführlich erklären, aber der Lieblingsjünger Jesu, so war er nun mal halt da. So. Und er lag an der Brust Jesu am Abendmahl, also eine innige, intime Gemeinschaft, ne, auf einer reinen, heiligen Art und Weise. Sondern ist er dort vor Jesus, vor seinem geliebten Jesus und den haut's um. Den haut's um. Weißt du, und ich finde es immer cool, weißt du, dass Leute dann irgendwie so, ja, aber, weißt du, aber. Ich finde es immer interessant, zu gewissen Themen in der Bibel, dann liest du noch ein Vers, ja, aber, noch ein Vers, ja, aber, noch ein Vers, ja, aber. Aber wie wäre es, wenn wir einfach sagen, ja, aber das ist doch schön. Das brauchen dann nicht irgendwie ein aber, ja, aber. Nee, es ist doch schön, es ist doch einfach schön. In seiner Gegenwart, dass es dich einfach mal umhaut. Weißt du, und Entschuldigung, das tut dir echt manchmal einfach gut. Echt, tut dir doch einfach mal gut. Offenbarung 5, Vers 8, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe, eine goldene Schale mit Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Weißt du, da erlebten sie Dinge in der Bibel, da zieht die nicht mehr auf die Stühle, die warfen sich darunter. Das war boom. Ja, die fielen einfach von den Stühlen. Gefällt mir, von den Thronen, Entschuldigung. Aber du kannst auch vom Stuhl fliegen. Ne? Offenbarung 5, 14, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Also das hört er gerne mehr auf. Ne? Und dann Offenbarung 7, Vers 11, und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Kannst du Stelle für Stelle nehmen, ne? Immer wieder, und sie fielen auf ihr Angesicht, beteten Gott an. Und die fielen wieder nieder und beteten Gott an. Offenbarung 11, Offenbarung 19. Also es ist schon interessant, was da einfach ist, dass es den einfach nicht mehr auf die Stühle gehalten haben. Weißt du, und ich glaube, dass es einfach so gewaltig ist, wenn wir Begegnung mit Gott haben und es wirklich eine Begegnung mit Gott ist, weißt du, du bleibst da nicht ganz cool sitzen, wie als wenn der Herr Meier vorbeikommt. Ach, morgen Herr Meier, schön, dass Sie auch da sind zum Gottesdienst, gefällt mir echt gut. Und ho, mein Herz springt vor Freude. Sondern da ist der König, weißt du, und da passiert einfach was. Das ist was ganz anderes. Das ist ganz anderes. Und das ist wunderbar, wenn der König den Raum betritt. Wow, das ist so herrlich, ey. Oh. So, einen kurzen Einschub. Umfallen nur nach vorne? Fragezeichen. Ne, das fragen, also da kommen ja echt auf lustigste Ideen. Ne? So, müssen wir uns überlegen. So, da wirkt die Gegenwart Gottes und da fallen sie alle nach hinten um und dann steht da doch einer und denkt, ja, aber Moment mal, warum denn nicht nach vorne? Ne? Also wenn man es schon nicht erklärt kriegt, müssen wir irgendwas anderes erklären, weil wir müssen doch irgendwie wenigstens etwas erklären. Da erklären wir doch mal das. Sonst ist es blöd, wenn wir nichts dazu sagen. Also müssen wir was erklären. Also ja, warum? Ja, warum überhaupt nach hinten? Also wenn nach vorne, weil in der Bibel steht, sie beteten an, also nach vorne. So nach hinten Teufel, nach vorne Gott. Dann kam irgendjemand mal auf die Idee, darüber sich Gedanken zu machen und das so zu erklären. Ich meine, da muss man schon echt, also muss man schon drauf kommen. Anerkennung hier für diese Blödheit. So, da haben sich die Leute Gedanken gemacht. So, ne? Und dann, okay. Aber wie kommen sie da drauf? Das ist ja auch ganz clever. Zum Beispiel nehmen sie die Stelle, Jesus im Garten Gethsemane. Kennst du die Stelle? Ist der Hammer. So, da kommen die und wollen Jesus festnehmen. Und dann steht Jesus da und sagt, ich bin's. Und die fallen nach hinten um. Und dann sagen sie, siehst du, das war vom Teufel. Ja, da frage ich meine Frage, hat der Teufel gesagt, ich bin's oder Jesus? Ja, aber das waren ja keine Christen, die da umgefallen sind. Ja, Christen gab's da sowieso noch nicht. Denk mal darüber nach. Also, so, weißt du, aber da wird sich darüber Gedanken gemacht. Aber anstatt hinzugehen zu sagen, das Wort Gottes hat so eine Kraft, das hat ihn hinten weichen lassen. Jesus musste denen helfen, dass sie ihn gefangen nehmen konnten. Ich finde das klasse. Also da ist Power da, weißt du. Es hat nichts damit, ja, der Feind weicht aber zurück. Weißt du, das kann, klar kannst du das alles so auslegen. Ja, aber wie gesagt, das ist eine geniale Stelle, aber die wird halt eben leider so pervertiert und genommen. Ich würde da eher hingehen und sagen, was hat das für eine Kraft, weißt du, dass Jesus da steht, ich bin's und die fallen nach hinten. So, was erlebte Johannes dann im Himmel, als er Jesus sah? Wow, boom, weißt du, das ist eins dasselbe, nach vorne, nach hinten oder ob es zur Seite geht. Also das ist mir eigentlich relativ schnuppe, aber ich habe die Erfahrung gemacht, nach hinten ist wesentlich besser, weil ich hatte auch schon mal jemanden für gebetet, habe die Augen zu gehabt und der kommt mit seinem Kopf an meinen Kopf. Das hat wehgetan. Also wenn du unbedingt nach vorne willst, müssen wir lernen, die Augen auch da aufzumachen. So. Aber weißt du, das ist typisch. Wir versuchen mit dem Verstand an etwas heranzugehen, was wir eigentlich nicht verstehen. Aber dann versuchen wir das, was wir nicht verstehen, mit dem Verstand zu erklären. Finde den Fehler. Und dann ein weiteres, was genommen wird, Hananias und Sapphira. Ja, die fielen ja auch um und waren tot. Das ist ganz dramatisch dann, huiuiui. So, aber lass uns das mal lesen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Jemand erklärt mir ja, zu seinen Füßen, sag ich ja, wie zu seinen Füßen. Dann sind die doch nach vorne gefallen. Ich dachte, nach vorne wäre immer von Gott. Und dann erklärte mir jemand, nee, die Apostel, die standen hinter denen. Dann habe ich gedacht, wo steht denn das in der Bibel? Und dann wird versucht, etwas zu erklären und hinzubiegen und irgendwie, das siehst du, es ist ja doch vom Feind. So, und ich verstehe das nicht, weißt du, wenn Leute im Geist umfallen und die sind glücklich und die sind happy und die freuen sich über Gott und geben Gott die Ehre, dann ist der Teufel ziemlich dumm. Da würde er doch verhindern, dass keiner umfällt, die freuen sich dann immer über Gott. Dann müssen wir das doch verhindern und nicht fördern. Der Feind, der hat die Menschheit tausende von Jahren studiert. Also er ist nicht ganz so blöd, weißt du? Überleg mal, wie schnell wir von verschiedenen Dingen verführt werden und reinkommen. Ich dachte ja letztens beim Autofahren, das erzähle ich euch nicht. Da habe ich mich echt kurz mal... Aber doch, danach habe ich die Kurve gekriegt. Nein. Aber weißt du, das geht doch so schnell. So, weißt du, ich fahre mit meiner Tochter einkaufen und dann ist da so hinten so ein Raser und dann muss ich natürlich beweisen, dass mein Auto auch schnell fahren kann. Ich kann auch Gas geben. Trotz Fisch auf dem Auto schaffe ich das auch. Das muss man klarstellen. So, und dann, das heißt, habe ich ordentlich Gas gegeben, dann war der da irgendwo hinten, habe ich gedacht, habe mich gut gefühlt. Und dann fährt man doch in der Ortschaft aber nicht 100. So, das heißt, ich fahre in der Ortschaft angemessen und da jagt der in der Ortschaft mir hinterher. Ich habe gesagt, hey, hallo, ist Ortschaft, freiwillig 30, ich fahre 50, hallo. Freiwillig 30, freiwillig. Und ich war freiwillig 50, ist doch voll in Ordnung, ne? So, und er, ja, und ich habe dann so gedacht, boah, und dann überholt er mich. Und dann juckt es auf einmal an meinem rechten Fuß. Stufe. Nein, hier ist 50. Ja gut, 60 ist okay, aber... Ich dachte, hey, gleich kommt die Landstraße, gleich kommt die Landstraße. Ich halt, das heißt, ich fahre dem dicht auf und wann kann ich überholen, wann kann ich überholen? Richtig drin, weißt du? Und auf einmal merkst du so die innere Stimme, so eine kleine. Stefan. Ich weiß, aber ja, das wird so ein Fun, den zu überholen. Was für ein Triumph. Ich werde dich danach preisen und hoch erheben, Gott, aber ich will den überholen, ich will. Weißt du, so, oh. Ne? Und dann spüre ich schon, dass Gott sagt, nein, das ist kein Triumph, lass es sein. Und dann nehme ich den Fuß vom Gas und sehe, wie er und ich sitze und sage, ich hätte es geschafft. Aber okay, Herr. Und dann habe ich so nachhinein gedacht, oh Mann, eigentlich war das doch echt Kindergarten. Kennst du so ähnliche Situationen? Muss nicht beim Autofahren sein, aber zack. Weißt du, der Feind, der kriegt das gut hin. Und das war doch einfach nur ein harmloses Ding. Der hätte doch einfach hinten bleiben können. Wo ist das Problem? Ne? Egal. So. Aber das ist so mein Ding. Aber auf jeden Fall war ich dann froh und habe den Herrn Dank gepriesen, dass ich nicht diesen Triumph gehabt habe, weißt du? Sondern den Triumph des vom Gas geben. Da habe ich gesagt, okay, preis dem Herrn. Aber so ist es manchmal. Und weißt du, aber der Feind, der ist ja nicht ganz belämmert, weißt du, und denkt, oh, das machen wir zum ersten Mal, ups, das klappt nicht, sondern, weißt du, er wird verhindern, dass der Geist Gottes kommt. Er würde das so, aber kann es nicht. Weißt du, ich kenne Leute, die haben sich vorgenommen, ich werde niemals in der Gegenwart Gottes umfallen. Mit aller Kraft stehe ich dagegen. So, und dann weiß ich, dann stand da einer mal nach vorne und wumm. So, und dann war die Person so von Gott erfüllt, so von Gott erfrischt, ihr ganzes Leben hat sich auf den Kopf gestellt in diesem Moment. Und dann, ja, das war der Teufel. Der bringt die Leute immer näher zu Jesus. Also das gibt's doch gar nicht. Da kann man den Verstand auch ab und zu mal einschalten. So, also weißt du, wir versuchen da Rechtfertigung zu finden eigentlich, weil uns das vielleicht nicht passt, weil uns das vielleicht nicht gefällt. Aber weißt du, ja, wie auch immer. Aber nirgendwo in der Schrift steht, weißt du, pass auf, Kapitel 1, Vers 12, wenn fallen, dann bitte nur nach vorne. Diesen Vers findest du nicht. Weißt du, es ist auch nicht so. Weißt du, da kommt die Kraft Gottes und, oh, Moment. Das geht vielleicht im Cartoon, weißt du, wo die dann immer so laufen, in der Luft so runter gucken und wumm, weißt du. So, aber wir sind in der Gemeinde und nicht bei einem Cartoon irgendwie. So, weißt du, die Kraft Gottes kommt und dann, da geht's manchmal wumm. Ich habe mal gesehen, da war ein Kerl, der war echt ein richtiger Kerl, also wo alles, ne? So, und er kam harmlos nach vorne zum Gebet. Und jemand anders hat da gebetet, so neben mir. Ich war so gerade auf den Knien, habe die Gegenwart Gottes genossen und der Säbel da knapp neben mir, wumm, ey, der Boden. Der hat's umgehauen. Der für den gebetet hat, der konnte gar nicht so schnell gucken oder irgendwas. Wumm, lag da. Der Mann. Weißt du, und zack, weißt du. Da kannst du nicht so überlegen, ja, Moment, was mache ich jetzt? Ha, Moment, okay, Achtung. Weißt du, und dann haben Leute so eine Vorstellung, ja, aber wenn, dann muss das doch so oder so oder so. Aber wie gut tut das, dass man einfach sagen kann, Gott, weißt du, mach doch einfach, was du willst. Weil es geht ja gar nicht darum, ja, fällt er jetzt um oder fällt er nicht um? Weißt du, wenn der von Gott berührt wird, ist mir doch egal, was da passiert. Und wenn er nicht umfällt und von Gott berührt wird, da freue ich mich doch genauso. Darum geht's doch gar nicht. Weißt du, aber, und da merkt man aber, wenn es anfängt, darum zu gehen, dann versucht man dies, dann versucht man dies. Und ich finde das so schön, dass ich nicht alles erklären muss, was Gott tut. Die Pharisäer hatten da auch ständig Fragen zu den Jüngern. So, warum tut euer Meister denn das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder sind noch zu Jesus gegangen. Warum tun deine Jünger das? Ständig, ja, warum tun die das? Warum tut er das? Warum tut er dies? Warum? Weißt du, und das sind einfach nur Ablenkungen, worum es eigentlich geht. Um das eigentlich geht. Wenn ich mir vorstelle, weiß ich, knuddel mit meinem Kind und kommt da einer, ja, aber warum hast du ihn jetzt von rechts umarmt und nicht von links? Verstehst du, wenn wir anfangen, über sowas zu reden, dann verlieren wir aber, worum es wirklich geht. Um seine Gegenwart, um sein Herz, ihm nahe zu kommen. Darum geht es. Ja. Und für viele Menschen ist das einfach, weißt du, zu viel Verstand ist manchmal verwirrend in diesem Ganzen. Ja, auch wenn man diese göttliche Vision von Daniel anguckt, vor der wir vor etlichen Wochen da gesprochen haben, dass Daniel nach der Vision vom Herrn erschöpft und krank war ein paar Tage lang. Jetzt kannst du hingehen und jede Vision, die du vom Herrn bekommst, wird die Leute richtig gesund und richtig gut gehen. Dann nimmst du die Stelle, komm damit klar. Jetzt können wir alles analysieren und nehmen und dies und das und jenes, weißt du? Aber es geht eigentlich wirklich um die Berührung Gottes. Hesekiel 3,22, und die Hand des Herrn kam dort über mich und wow. Und er sprach zu mir, mach dich auf, geh in die Talebene hinaus, dort will ich mit dir reden. Als ich mich nun aufgemacht habe, in die Talebene hinausgegangen war, siehe, da stand dort die Herrlichkeit des Herrn, gleich der Herrlichkeit, die ich beim Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich fiel auf mein Angesicht nieder und der Geist kam in mich und stellte mich wieder auf die Füße. Nimm das. Der fällt um, der Heilige Geist kommt rein und er... Wow. Hey, das will ich in der Gemeinde erleben. Ja. Stell dir das mal vor. Ich weiß nicht, ob du so die Erweckungsstories gelesen hast in der Geschichte, wo Leute geschwebt haben. Wir waren in der Gegenwart des Herrn und schwebten da überall rum. Da haben manche schon Panik gekriegt. Also schon ein Hammer. Weitere Begegnung, die finde ich der absolute Hammer. Der Tempel wurde eingeweiht. Der heilige Tempel. So, jetzt lies mal. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Also hervorragender Lobpreis, alles lief super. Der Herr wurde geehrt, wie aus einem Mund, also die Töne getroffen, im Gesang, wie Instrumenten, das war perfekt. Ganzes Ding erfolgreich, richtig guter Lobpreis-Gottesdienst. So, begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten, erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Seine Güte ist groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Also, wow, wunderbare Anbetung, alles ist top. Und dann, in diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn und die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Jetzt habe ich mal eine Frage an deinen Verstand. Warum ist es so, dass wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und gegenwärtig ist, wirklich im Haus, dass die Priester den Dienst nicht machen können, den der Herr ihnen gesagt hat, dass sie den tun sollen für ihn? Ja, weil der Herr da war. Ach so, das heißt, immer wenn wir Dienst machen und es funktioniert alles, ist der Herr nicht da. Gott war sowas von da und die Priester waren nicht in der Lage, das Werk des Herrn zu machen. Die konnten nicht. Die konnten das nicht tun, was biblisch war. Weil Gott da war. Ich meine, das muss man sich wirklich mal überlegen. Die hatten wunderbaren Gottesdienst. Jetzt könntest du doch hingehen und sagen, das war doch bestimmt der Feind. Lobpreisgottesdienst abbrechen, hallo? Wir könnten alles Mögliche sagen, aber der Punkt ist, Gott war da und es ging nicht. Fertig. Gott war da. Aber wir reden über alles, was da komisch aussieht oder was. Weißt du, wenn Gott da ist, wenn wir die Schrift angehen, es gibt vielische komische Bibelstellen. Hast du schon mal vielische komische Bibelstellen gesehen? Hä? Ja, 2. Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen. Es war an Pfingsten. Das griechische Wort, das hier für stand auf verwendet wird, wird an zwei Stellen im Neuen Testament auch für aufrichten übersetzt. Der Heilige Geist ist gefallen und die richteten sich wieder auf. Wann mussten du dich wieder aufrichten? Richte dich bitte von deinem Stuhl auf. Ja klar, der Heilige Geist kam, die saßen alle sonntags morgens auf ihren Stühlen, ne? Auf dem Markt haben sie die Stühle alle aufgebaut. Aus dem Obergemach raus, nimmt mal alle hier seinen Stuhl mit, auf den Markt hingestellt, dann kamen die Leute und mussten sich wieder erheben von den Stühlen. Das mag schön in dein Bild reinpassen. Da haben sie dem Petrus die Kanzel geholt und nachher haben sie das Taufbecken aufgebaut. Genau so, ne? und die waren total vorbereitet, 3000 Mann an einem Tag, Leute an einem Tag waren die total vorbereitet, es lief alles geordnet ab, 3000 an einem Tag ist überhaupt kein Problem, die verteilen wir jetzt alle auf die Hauskreise, das läuft alles total geordnet ab, hey, alles ist super, es ist kein Problem. Ich meine, wir sind manchmal mit 20 überfordert, die einfach mal so da reinkommen. 3000, das ist kein Problem. Es ist immer echt manchmal interessant, was wir so lesen, weißt du? Aber der Punkt ist, die Kraft Gottes war da. Und die Kraft Gottes befähigte sie, mit 3000 Leuten irgendwie klarzukommen. Es ging darum, was Gott tut, wie Gott kommt und wie er kommen kann. Weißt du, und weißt du, die Apostel, ich finde das faszinierend, so, die haben sich getroffen zum Beten, haben auf den Heiligen Geist gewartet und haben eigentlich gesagt, wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber wir wollen einfach, dass er kommt. Die wussten, die hatten ja nicht die Anleitung von Jesus, also pass auf, wenn ihr euch da versammelt, hört ihr irgendwann Rauschen. Nicht erschrecken, es wird ein bisschen heftig. Das Gebäude wird beben. Ich bin's, es ist alles gut. Ist kein Problem. Und dann erschreckt euch nicht, wenn ihr nach oben guckt. Weil da habt ihr nämlich eine Feuerflamme auf eurem Kopf. Ich sag's nur vorher, nicht, dass ihr in Panik gerät und irgendwo drankommt und die Gardinen brennen. Die hatten diese ganze Erklärungsweise, hatten die einfach nicht, weißt du, sondern wartet auf den Heiligen Geist, wie jetzt? Ja, wartet einfach, der kommt dann, der Beistand. Das war die Erklärung. So, das heißt, die wussten nicht, was passiert. Auf einmal fängt das Gebäude an zu beben, auf einmal haben die eine Feuerflamme auf dem Kopf. Weißt du, ich glaube nicht, dass sie hier standen, hey, cool, mega. Habe ich auch das was auf dem Kopf, was du hast? Wow. Darf ich mal anfassen? So, ich glaube, weißt du, die waren, wow! Weißt du, und dann waren die wie Betrunkene, sagt das Wort. Die waren wie Betrunkene. Die Leute haben gesagt, die sind besoffen in der frühen Stunde. Die waren total im geistlichen Chaos. Und irgendwann merken sie, ey, das sind Leute, die denken jetzt, was ist da los? Und dann richten sie sich auf. Nein, das war alles ganz geordnet. Das lief ganz geordnet ab. Ich möchte dich mal sehen mit einer Feuerflamme auf dem Kopf, die du siehst. Wahrscheinlich würdest du den ersten Feuerlöscher holen. Weißt du, aber wir denken dann immer so, nee, also ich nicht, ich hätte überhaupt kein Problem damit. Du hast doch schon, oder du nicht, ja, aber manche haben schon ein Problem damit, dass jemand umfällt. Geschweige denn eine Feuerflamme auf dem Kopf. Ja, aber eine Feuerflamme auf dem Kopf, damit hätte ich ja kein Problem. Genau, richtig. Wärst du Adam gewesen, deine Frau hätte die Frucht gegeben, hättest sie zertreten. Und je nachdem, in welchem Land du wohnen würdest, hättest du die Schlange gefressen. Natürlich. Aber weißt du, im Nachhinein gucken wir uns die Dinge an und sagen, ist kein Problem, würde ich hinkriegen. Weißt du, wir sind mit dem Jetzt, was Gott tut, manchmal überfordert. Aber jetzt verrate ich dir was, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, weil du musst dich jetzt auf Gott verlassen. Wenn Dinge passieren, wo du sagst, das ist nicht mehr in meiner Kontrolle, sagst du, Gott, ich brauche dich. Und nicht, hey, ich krieg das hin, ist kein Problem. Und ich finde es gut, da reinzukommen, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, aber weiß, ich bin einfach offen vor Gott. Gott, mach das einfach. Zeig mir, was jetzt abgeht. Ich habe keine Antwort dafür. Das ist genial. Fang das doch mal an zu genießen. Dann merkst du eigentlich, du musst nicht alles in den Händen halten und verzweifeln, was du sowieso nicht kannst. Jetzt kommen wir zu betrunken sein. Ja, wo gibt's denn das in der Bibel? Ja. Jeremia war mal richtig angerührt vom Herrn. Gott hat Worte gesprochen zu den Propheten. Oftmals waren es Worte, offenbarende Worte von Gericht zum Beispiel, was passieren wird, wie auch immer. Ja, und da war mal eine Sache, wo Gott sagte, was kommen wird über das Volk. Und in Jeremia kam eine Reaktion auf das Wort Gottes. Auch wenn die Worte Gottes in dem Fall jetzt Gericht waren, ist es das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat immer Kraft. Ja, das ist einfach wichtig zu wissen. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Sagt das Wort selber, Lukas 1, Vers 37. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Weißt du, selbst als er Worte des Gerichts ausgesprochen hat, war immer da die Gnade und Barmherzigkeit, das Volk zurückzuführen. Das heißt, es war das Wort Gottes und das Wort Gottes hat immense Power. Hör dir das mal an. Jeremia 23,9. Wegen der falschen Propheten ist mir das Herz im Leibe zerbrochen und ich zittere an allen Gliedern. Ich torkle umher wie ein Betrunkener, wie einer, dessen Sinne vom Wein benebelt sind.
Okay. Ja. Ich torkle umher wie ein Betrunkener, wie einer, dessen Sinne vom Wein benebelt sind. Jetzt kommt's. Denn der Herr hat gesprochen.
Ich finde die Stelle gut irgendwie. Und dann geht's weiter. Seine heiligen Worte haben mich getroffen.
Das ist doch mal was.
Nochmal. Der Herr hat gesprochen und die heiligen Worte haben ihn getroffen. Was war seine Reaktion? Ich torkle umher. Ich zittere an allen Gliedern. Ich torkle umher wie ein Betrunkener, wie einer, dessen Sinne vom Wein benebelt sind. Hat der Herr mal zu dir gesprochen? Ich meine, das ist doch echt eine krasse Aussage. So, jedes Wort, das von Gott kommt, hat eine immense Power, hat eine immense Kraft. Das Wort Gottes ist so kraftvoll. Ha, weißt du, was für mich cool ist, ist zu erleben, Leute, die von all dem keine Ahnung haben, wenn die auf einmal von Gott angetatscht werden. Die haben keine Ahnung. Ich erinnere mich da so an ein paar Dinge. Einer meiner Lieblingsszenen, die erzähle ich so gerne, ist, als da dieser Vertreter kam. Ich weiß gar nicht mehr, was der, war das Telefonanschluss? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas haben die damals unbedingt vertreten wollen, die Vertreter. Und so, dann klingelte es an meiner Tür. So, und da kam dieser Vertreter rein. Ich habe erst aufgedrückt. Und damals hatten wir vor unserer Haustür ein dickes Schild, da stand Jesus drauf. Und dann stand er da vorne und ich habe die Tür aufgemacht und er guckte auf das Schild. Hier war die Tür auf, hier war die, ne, war so eine Tür, die eine Hälfte ging auf, die andere blieb zu. Und er guckte auf das Schild und ich habe die Tür aufgemacht. Hallo? Hallo? Ja, genau, so, weißt du, und dann habe ich gedacht, oh, das ist interessant. So, und dann kam er dann rein und hat dann erzählt und ne, und dies und das und das. Und da habe ich weiß gar nicht, wie ich das so gesagt habe, ne, schon länger her. Und irgendwie habe ich aber diesen Sprung geschafft, weißt du, von dem, was er mir verkaufen wollte, da ich gedacht habe, Mensch, ich habe etwas, was umsonst ist. Nicht umsonst, sondern kostenfrei. Darf ich dir davon mal erzählen? Irgendwie, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich da diesen Übergang geschafft. Und hab dann mit ihm gesprochen über bestimmte Dinge, einfach über sein Leben prophezeit und so weiter. Und irgendwann war er so vom Geist angetatscht, dass er sagte, weißt du, ich muss jetzt mal was sagen. Wir waren dann per Du, wenn der Heilige Geist jemanden anrührt, bist du immer per Du. Ne, musst du merken, das sind alle Barrieren vorbei, das ist jetzt Du. So, und dann sagte er, weißt du, ich kam rein, das war eigentlich so das letzte Haus, wo ich gedacht habe, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, aber ich gehe noch mal. Und mir geht's eigentlich total dreckig in meinem Leben. Und dann stand ich da vor deiner Haustür und so, und ließ Jesus und das hat etwas ausgelöst in mir. Dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, für ihn gebetet und dann sagte er, hey, ich muss jetzt gehen. Und dann wollte er aufstehen und hat gemerkt, das ist gar nicht mehr so einfach. Verstehst du, der kannte Jesus nicht, das war jemand aus der Welt. Da versuchte der aufzustehen und torkelte durch meine Wohnung. Ich selber war damals auch noch nicht so vertraut damit. Also A, ich habe das nicht beabsichtigt, weißt du? Heute, wenn ich bete, sage ich, oh Herr, komm mit deiner Gegenwart, ey, Halleluja, er war richtig rein. So, aber das war damals gar nicht meine Absicht oder mein Vorsehen und der hat ja auch nicht viel erwartet. So, das heißt, der hat jetzt angefangen, den Ausgang zu suchen. Und dann ist er raus, ist er auf Toilette, ich sage, hier geht's raus, wo? Und da hat er gesagt, ich weiß gerade nicht, was los ist. Ich sage, wahrscheinlich das Gebet, keine Ahnung, wird schon alles gut, habe ich so gedacht. Ei. Ne? Ich meine, heute der Stelle habe ich gesagt, wow, lass uns nochmal beten, du kannst noch laufen. Ne? So, aber damals war das schon super. Ne? Und dann ist er da rausgetorkelt, der war wie besoffen, einfach vom Gebet und vom Wort Gottes. So, und weißt du, das sind für mich Beispiele, die ich liebe, weil, weißt du, da kann man, ja, das ist gut. Und selbst als Jesus zu den Soldaten im Garten Gethsemane sprach, was sucht er? Jesus, der Nazarener, und Jesus spricht zu ihm, ich bin's. Dann war es das. Und er rief zu ihnen und sprach, ich bin's. Da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Kannst du dir vorstellen, da kommen die ganzen Soldaten mit Schwertern, mit
wir suchen Jesus, den Nazarener.
Jesus, ich bin's. Und Jesus dachte, ihr müsst euren Job erledigen, weißt du?
es ist jetzt keine Zeit dafür. Der Auftrag muss erfüllt werden. Weißt du, überleg dir das doch mal. Ich finde generell immer, wenn es so kommt, ich bin, also das hat schon Power. Und jetzt kommt's interessant, finde ich, kommen wir zurück zum Wein, dass die Bibel das ja vergleicht mit Betrunkensein wie vom Wein. Es geht ja im Neuen Testament, geht's ja weiter, Epheser 5, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Hier wird wieder, werdet voller Geist gebraucht, hey, passt auf, im Wein ist Ausschweifung. Aber weißt du, was Wein und Heiliger Geist gemeinsam haben? Beides tust du, weil du sagst, ich will nicht mehr meine Kontrolle festhalten. Und Leute sagen heute, aber du musst doch die Kontrolle behalten. Die Kontrolle über was alles genau? Die Kontrolle über Gott? Weißt du, das hört sich krass an. Wir würden niemals Gott kontrollieren. Aber in vielen Dingen tun wir es. Das ist das Problem. So, und weißt du, aber jemand, der Wein trinkt, der sagt einfach, ich trinke und alle Hemmungen sind weg. Und jetzt berauscht euch nicht mit Wein. Darin ist Ausschweifung. Sondern werdet voller Geist. Hier steht nicht, weißt du, hey, berauscht euch nicht mit Wein, da ist Ausschweifung, sondern, weißt du, nippt ein bisschen vom Heiligen Geist. Kommt ein bisschen in seine Gegenwart. Hier steht, werde voll. Also wir würden vielleicht, um das verständlicher zu machen, es tut mir leid, besauf dich mit dem Heiligen Geist. Jetzt kommt der Punkt. Das kann ich dir gar nicht aufreden und das kannst du dir gar nicht einreden. Verstehst du, jetzt gehst du, machst du nicht, aber sag mal, du gehst in die Kneipe. Sagen wir mal, um dich zu betrinken, was du ja nicht tust. Jetzt sitzt du da und die trinken alle und jetzt machst du so, als wärst du betrunken.
Ich kann auch nicht mehr.
Aber du weißt ganz genau, du bist nicht betrunken. Das wäre so doof, oder? Besonders wäre das doof, wenn irgendwann der Barkeeper sagt, ey, der hat gar kein Wodka getrunken, das war nur Wasser. Das wäre total doof. Und irgendwann würdest du dich wohl doof fühlen, weil wenn die anfangen, da Dinge zu machen, die ein Besoffener halt so richtig macht, würdest du sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Verstehst du? Wenn Menschen voller Geist sind, kannst du da ganz nüchtern daneben stehen und sagen, ei, 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 ei. Das ist mir jetzt aber zu blöd, das mitzumachen. Verstehst du, wenn du es machst, dann denkst du so, das ist echt blöd. Das ist echt doof. Nee, das ist peinlich. Oder? Aber weißt du, ich finde das klasse, dass es da Dinge gibt, die kannst du erleben, weil du Gott erlebst. Und die vorzutäuschen, ist einfach blöd. Kannst du vielleicht einen gewissen Grad machen. Aber weißt du, wenn du so richtig von Gott erwischt wirst, das ist herrlich. Das ist richtig, richtig schön. Man nennt keinen Betrunken, der nur in einer anderen Sprache spricht. Sonst wären im Ausland alle betrunken. Oh, die sprechen in anderen Sprachen. Die haben bestimmt getrunken. Da waren andere Dinge, dass sie sagen, die sind wie betrunken. Die haben gesagt, die sind wie betrunken. Ja, warum? Weil die in anderen Sprachen gesprochen haben. Das erklären manche so. Da sage ich, ey, komm, wir gehen mal in Deutschland, kenne ich Plätze. Da kommst du rein und gehst durch die Straßen, du hast kein Wort Deutsch. Dann nehme ich dich mal mit und dann guckst du die Leute an und dann erklärst du mir, dass die alle betrunken sind. Und dann versuche ich den Leuten das zu übersetzen, über die du das sagst, und guck, was passiert. So. Und aber die werden dir wahrscheinlich sehr eindeutig erklären, sind wir nicht. aber verstehst du, daran können wir das nicht festmachen. Aber wenn die Bibel sagt, die sind wie Betrunkene, das bedeutet, die haben sich erstens ausgekannt, wie Betrunkene aussehen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn dann steht, sie richteten sich auf, da war das nicht irgendwie, ich bin vom Sprachenreden, ich muss mich aufrichten.
Ja, das. Aber die Menschen haben sehr gut erkannt, die sind wie betrunken. Und jetzt kommt, weißt du, die Bibel nimmt das nicht raus und sagt, oh, im Neuen Testament müssen wir das irgendwie anders definieren, nicht mit dem Alkohol, mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen, das ist komisch. Nix da. Deswegen hatte Jesus Freude an der Hochzeit, das muss man sich mal überlegen, wo die alle besoffen waren. Weil die hatten den ganzen Wein leer gesoffen, da war nichts mehr da, kein Tropfen. Kamen sie zu Jesus und haben, kannst du noch Wein machen? Da hat Jesus nicht gesagt, stopp. Die sind alle um mich herum betrunken. Das ist genug, das reicht. Jesus hat gesagt, mehr. Und wir machen nicht nur so einen billigen Fusel, sondern jetzt kommt das Beste. Wenn die den Wein gleich trinken, das ist das Beste, was sie je bekommen haben. Ey, damit musst du echt mal klarkommen. Weil ich glaube, wir hätten so daneben gesessen und haben gesagt, ey Jesus, ich weiß nicht, ob da hinten hat schon jemand in die Büsche gereiert. Ich finde das nicht mehr witzig. Ich würde, weißt du, mal ernsthaft. Ich glaube, die haben den ganzen, hallo, von der Hochzeit, der ganze Wein war weg. Der war weg. Die haben alles weggetrunken. Das war nicht, dass die da, oh, Stößchen, so ein bisschen irgendwie, weißt du, alles weg, alles weg. Und dann kommt Jesus und sagt, füllt in die Fässer Wasser. Nicht, hey, pass auf, wir haben da so eine Karaffe, dann mach mal ein bisschen Wasser rein, das verteilst du nochmal und dann ist aber gut. Fässer voll Wasser, komm, füllt die bis zum Rand voll. Da wirst du nur denken, hallo. Und dann verwandelt er, das war das erste Wunder Jesu, kommt damit klar auch. Ja, erste Wunder, hätte er nicht mal einen freisetzen können irgendwie vom Alkohol, wäre eine optimale Gelegenheit gewesen. Die haben offensichtlich Freisetzung gebraucht vom Alkohol, hätte direkt mal beten können. Macht er nicht, er gibt denen noch mehr. Ich meine, ich gebe da keine Antwort drauf. Ich streue das einfach nur mal ein, dass du ein bisschen drüber nachdenkst. Weil manche Bilder, die wir so von Jesus im Kopf haben, tun echt gut, mal so nachzulesen, was da so manchmal passiert ist. Weil dann in der Bibel steht manchmal, dass alle sich einen Anstoß an Jesus nahmen. Selbst seine ganzen Jünger. Das bedeutet für mich, was würde ich denn tun, wenn ich da gewesen wäre? Wenn alle um ihn herum sich Anstoß nahmen an Aktionen von Jesus, dann glaube ich Folgendes, kannst du schockiert sein oder nicht? Ich glaube, ich hätte mir auch einen Anstoß genommen. Denken wir mal, da war ein Petrus dabei, der gesagt hat, ey, wenn keiner auf dem Wasser geht, ich gehe auf dem Wasser. Wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Also Petrus war nicht jemand, der dann irgendwie gesagt hat, also wenn, ja gut, die ärgern sich jetzt alle, aber ich nicht, ich bin Petrus. Verstehst du? So, aber so denken wir manchmal. Und wenn wir da wären, nee, da hätten wir aber nicht. Ich weiß nicht. Ich denke schon. Ich denke wirklich schon. Weil weißt du, Jesus war einfach anders, als alle das erwartet haben. Die Pharisäer haben den Messias erwartet, aber nicht so. Das ist nicht der Messias. Das sagten sie, kannst du nachlesen, immer wieder. Das ist er nicht. Und was ist doch interessant, dass wir heute was erleben, wenn Gott etwas tut. Das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Hey, das ist nichts Neues. Das ist das, was wir in der Bibel finden. Aber wir denken, ja gut, aber wir kennen die ganze Bibel jetzt, wir wissen jetzt alles, wie Jesus auch aussieht und wir wissen auch, wie der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube. Ja, die Jünger haben dann nicht auf die Tauben gewartet. Dass wir dann, oh, warte mal. Ich glaube, der Heilige Geist kommt. Das ganze Gebäude hat gebebt. Huh, das sind aber viele Tauben. Verstehst du? Das war eine Lautstärke, die hatten da keine Idee, jetzt kommt eine Taube, jetzt kommt dies. Und ich denke mir manchmal, weißt du, wir stehen dann so und denken, ja, ich hätte aber die Antwort darüber. Ich will euch da mal ein bisschen mitnehmen, wohin auch immer. Aber eines ist für mich ganz klar. Weißt du, David tanzte vor der Lade des Herrn und er war so voll Geist, dass der getanzt hat, dass er etwas gemacht hat. Auch diese Schlachtopfer, das durften nur Priester. Der hat Dinge gemacht in seiner Zeit, das durfte der eigentlich gar nicht machen. Ins Allerheiligste reingerannt, 24 Stunden Gebet, die ganzen Dinge einfach mal vor der Lade Gottes. Hoho, machen wir mal. Der hat seiner Zeit vorausgelebt in unserem Zeitalter, wenn man das mal so sagen kann. So, und das war echt, der war echt krass drauf. Und er hat Dinge getan, weißt du, wo man eigentlich sagt, warum, wie konnte der das tun? Hätte er gesteinigt werden müssen für? Und so weiter. Und da kam aber seine Frau und die fand es lächerlich, was David machte. Sie hat gesagt, das ist lächerlich, was er tut. Wie kann er sich so entblößen? So, weißt du, David war euphorisch im Heiligen Geist. Er war in Ekstase. So, der tanzte da und da sagte Michael, seine Frau, weißt du, das ist peinlich. Das ist nicht von Gott, könnte man so sagen. Und weißt du, das Resultat war oder die Auswirkung war, dass die Frau unfruchtbar wurde. So, weißt du, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir Dinge im Geist falsch richten und wir verstehen einfach nicht, was Gott tut und wir richten in der falschen Weise, dann kommt geistliche Unfruchtbarkeit. Und es ist einfach wichtig zu wissen, hey, weißt du, manche Dinge einfach auch mal stehen lassen zu können und zu sagen, hey, ich habe da jetzt nicht die Antwort drauf, ich habe jetzt nicht, was ich sagen kann, aber weißt du, ey, ich warte einfach mal ab, was da passiert. Weil es sind viele Dinge passiert, die Gott gemacht hat, die am Anfang komisch aussahen. Weißt du, es gab mal, fand ich so interessant, es gibt so eine Band, die finde ich richtig cool. Und da habe ich so am Anfang so die ersten Alben gehört und habe so gedacht, ah, weißt du, ey, da sind so Dinge drin, wo, oh, ich weiß es nicht, weißt du? Diesen, ja, weißt du, und könntest du echt drüber kritisieren und sagen, ey, nee, ich glaube nicht, dass das gut ist. Und das Interessante ist, weißt du, dann habe ich 10 Jahre später mal was von dem Sänger gehört, ein Interview, und ich habe dann gedacht, boah, das ist krass, hätte ich nie erwartet, dass er sowas sagt. Und er hat in einer Klarheit Dinge angesprochen über Lobpreis und was weiß ich, wo du gedacht hast, ey, das ist der Hammer, das hörst du heute kaum noch. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Entwicklung in die Stadt gefunden, weißt du, wie Jesus etwas begonnen hat. Und der Beginn sieht manchmal für uns nicht so aus, als wäre da Gott drin. Aber Gott beginnt etwas und bringt das zu Ende. Und ich finde es gefährlich, wenn wir etwas, was Gott beginnt, verurteilen. Ja, also das ist einfach mal kurzer Einschub. Jonathan Edwards war jemand, ein Erweckungsträger. Und über den heißt es, man sah immer wieder das Haus voll mit schreienden, in Ohnmacht fallenden, krampfhaft zuckenden, und anders bewegten Leute, gewirkt aus Bedrängnis als auch aus Verehrung und Freude. Kannst du dir vorstellen? Da gingen die Leute an dem Haus vorbei und ständig hat da jemand geschrien, da ist jemand umgefallen, dies und das, am Fenster, was geht da wieder ab? Und die Kraft Gottes war dermaßen drin. Muss man lesen, was da alles in der Erweckung geschah. Seine Frau, Sarah, wurde so gepackt, sie konnte am nächsten Tag kaum arbeiten, weil sie so glücklich über ihre Lösung war. Im Meeting sprang sie laut jubelnd spontan vom Stuhl, um dann 2 Hymnen später auf dem Flur zu liegen, unfähig aufzustehen. Ihr Herz war so voll Liebe, dass ihr die Dinge der Welt völlig egal wurden und sie war so von Freude und Emotionen erfüllt, dass sie nicht aufstehen oder sitzen konnte. Die Gegenwart des Heiligen Geistes überwältigte sie in der Seele und im Körper. Wow. Ihr Mann sagte später, das ist cool, wenn das die Auswirkungen eines kranken Gehirns sind, dann möchte er für immer damit besessen sein. Und wenn es bloß Ablenkung ist, dann betet er, dass alle Menschen mit dieser herrlichen, schönen, gutartigen Ablenkung eingenommen werden. Weißt du, die damals, die hatten nicht so ein politisch korrektes Denken wie wir. Die haben die Dinge ganz klar raus. Und haben gesagt, du sagst, das ist vom Teufel, dann will ich damit besessen sein, weil das bringt Frucht vom Herrn. Das müssen wir aber ein bisschen freundlicher formulieren in unserer heutigen Zeit. Ich fand die krass. So Wellen der Freude, lautes Lachen, Tränen, Trancen. Die haben da Dinge erlebt und Gott war einfach da. Das ist der absolute Hammer. Wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, was da alles eigentlich so passiert ist und war. Weißt du? Und habt ihr schon mal was von den Quäker gehört? Das ist so krass, ne? Also George Fox, der hat 1624 bis 1691 gelebt. Die Kraft kam so stark auf die Versammlung, dass sogar die Gebäude wackelten. Beben, schütteln, zittern und sie wurden deswegen auch Quäker genannt. Das heißt übersetzt Zitterer. Die haben alle so gezittert in ihren Versammlungen und deswegen haben sie die Quäker genannt. Und die so zittern die ganze Zeit. Die haben sich den Namen nicht ausgesucht. Wir nennen uns jetzt die Zitterer. Und er wurde verhaftet, hatte etliche Gefängnisaufhalte wegen Gotteslästerung. War der im Knast, die Leute haben gesagt, das ist Gotteslästerung. Da zucken die da rum, die Quäker, die komischen, ab ins Gefängnis. Da wurden die verhaftet, gefoltert und was weiß ich. Aber die Gegenwart, die war so stark, dass sie bebten. Und sie wurden gefoltert und selbst in Kirchen geschlagen. Sie erlebten wirklich eine richtig krasse Verfolgung und wurden aufs Härteste bestraft. Ihre Kinder wurden als Sklaven verkauft und alles Mögliche. Weißt du? Und jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber jemand hat mal gesagt, in dieser Bewegung ist keiner, der da an Gott rangekommen ist, vom Glauben abgefallen. Und weißt du, wenn das nur so eine blöde Erscheinung ist, dass man da rumzittert, dann würde jeder, dem seine Kinder weggenommen werden würden und als Sklaven verkauft würden, sagen, stopp, ich hör auf damit. Nee, das ist jetzt nicht vom Herrn gewesen. Tut mir leid. Denk mal darüber nach. Dermaßen die Kraft Gottes, was da passiert ist, was da auf Leute gekommen ist. Das ist der absolute Hammer. Weil ich möchte noch mal kurz über Freude und dann werde ich den Rest einfach ein bisschen über Kirchengeschichte erzählen. Psalm 126, da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da nannte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Lukas 10, 21a, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln, sagt eine andere Übersetzung. Gefällt mir. Hast du schon mal gejubelt im Geist? Wie sieht Jubeln im Geist aus? Ne? Da haben die Jünger das erkannt. Ah, schreiben wir mal auf. Jesus jubelte im Geist. Ich werfe heute einfach so ein paar Sachen rein, weil ich denke, es ist gut, wenn du dich damit beschäftigst. Diese Stelle ist auch gut, Petrus. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Stopp mal, wann sollen wir jubeln, wenn wir in mancherlei Versuchung betrübt worden sind? Warte mal, wir sollen jubeln, wenn es uns gar nicht gut geht? Okay, warum? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in Offenbarung Jesu Christi. Den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Man könnte es auch anders übersetzen. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende Freude, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Und jetzt kommt der Hammer. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Warte mal. Was schreibt Petrus da? Wie erlange ich das Ziel des Glaubens? Wie erlange ich die Rettung meiner Seele? Er liest das nun mal durch. Freude und Jubel. Ja, aber das geht ja gar nicht. Ich bin ja traurig. Da hat das Wort aber mal Unrecht. Du brauchst den, von dem da die Rede ist. Du musst ihn kennenlernen. Wenn es dir nicht gut geht, kann ich versuchen, dich zu kitzeln. Aber du wirst nur noch aggressiver werden wahrscheinlich. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Klar kann ich dich kitzeln, aber du brauchst eine Berührung mit Gott. Und dann wird Gott die Herrlichkeit sichtbar in deinem Leid. Unaussprechlicher. Dann Psalm 16,11, ich habe ihn schon mal zitiert, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit zu deiner Rechten immer da. Ja, ab und zu ist vor dem Herrn auch Freude. Fülle von Freuden, immer da. Jesus hing am Kreuz und dann lesen wir im Hebräerbrief, die vor ihm liegende Freude willen. Darum erachtete er die Schande am Kreuz, wegen der vor ihm liegenden Freude willen. Worauf schaute Jesus? Auf die Freuden? Auf die Freuden im Himmel. Da ist Fülle von Freuden vor seinem Angesicht. Das heißt, Jesus war da in der dunkelsten Stunde, aber er achtete es wegen der Freude willen. Es ist interessant, wenn man da so diese Stellen alle so zusammennimmt und denkst, ey, das ist der absolute Hammer. Weißt du, hast du schon mal gelesen von einem Baby, das manifestiert im Geist? Hast du schon mal gehört davon? Das Baby ist im Geist. Hast du schon mal gehört davon? Ich lese euch mal was vor aus der Bibel. Lukas 1,41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Hallo? Das tut aua. Bei der Frau. Also, ich kann da nicht mitreden, aber wenn das da so tumultet, kennst du das, wenn die Frauen in einem bestimmten Stadium der Schwangerschaft, darf man das so sagen? Stadium der Schwangerschaft sind, ja, ne? Und dann hat meine Frau da manchmal, und ne? Und jetzt musst du überlegen, ja, Elisabeth hörte den Gruß von Maria. Maria kam zu Elisabeth und überbrachte ihr den Gruß
und da kam was. Das Kind hörte das und fing an zu hüpfen im Mutterleib. Was für eine Manifestation. Und jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommt der Hammer. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit halbem Geist erfüllt. Das Kind manifestiert in ihrem Mutterleib und Elisabeth wird mit heiligem Geist erfüllt. Das war gut. Handauflegung im Mutterleib. Der Johannes, der war gut drauf, der fing früh an. So. Das ist doch gewaltig, was da eigentlich steht, was da eigentlich in der Bibel steht. Auf diese Stelle hat mich meine Frau aufmerksam gemacht. Als sie mir das erzählte, ich war begeistert, ich war begeistert tagelang von dieser Stelle, wirklich. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes und so weiter. Die geht im Geist da richtig ab. Das ist der Hammer. Also weißt du, ganz ehrlich, nee, das sage ich jetzt nicht, Obwohl, weißt du, doch, weißt du, wenn du sagst, ach, ich war noch nie vom Heiligen Geist erfüllt. Ey, vielleicht wär's dran, schwanger zu werden. Vielleicht ist dein Kind empfänglicher. Ich finde das einfach herrlich, wenn man da so sieht, weißt du, was für Freuden immer wieder ausgegossen worden sind. Weißt du, das ist ja, und bitte vergiss das nicht, weißt du, da werden Briefe geschrieben inmitten der Verfolgung zu den Leuten. Das war nicht irgendwie so, ach, wir schreiben da mal, freut euch alle Zeit, euch geht's doch richtig gut, hä? Habt ihr doch mal was zum Freuen. Sondern, ey, die haben die Kinder weggenommen, bekommen vielleicht die Ehefrau vergewaltigt und was weiß ich, alles mögliche krasse an Verfolgung. Und da kommen diese Briefe, freut euch alle Zeit und so weiter. Das ist übernatürlich vom Heiligen Geist, was da einfach passiert ist. Weißt du, das ist nicht irgendwie, dass man das so fassen können. Aber lass uns noch ein bisschen in der Kirchengeschichte rumstöbern, weil das einfach so gut ist. Wow, das ist so toll. Es gibt jemanden, die wurde in den Zeitungen die Trance-Evangelistin genannt. Also von der Welt. Das war abwertend gemeint, weil man beschuldigte sie einfach der Hypnose. Weil die konnten das nicht erklären, was da passierte. Und da war ihre Erklärung, ja, die hypnotisiert die alle. Ist gefährlich. Muss man ja irgendwie erklären, nicht wahr? So, und sehr, sehr interessant, das war die Maria Woodward Ather und sie begann 1885 für die Kranken zu beten und glaubte, dass diejenigen mit ausreichendem Glauben geheilt würden. Ihre Treffen wurden für die Menschen bekannt, die in Trance-ähnlichen Zuständen zu Boden fielen. Die Menschen berichteten später über tiefgreifende spirituelle Erfahrungen, während sie sich in einem solchen Zustand befanden. Als sie im ganzen Land predigte, wuchs ihr Ruf und sie kaufte ein Zelt mit 8000 Plätzen, in dem sie ihre Dienste verrichten konnte. 1912 schloss sie sich der jungen Pfingstbewegung an und prägte sie bis zu ihrem Tod in Pfingstkreisen. Sie half dann auch später 1914 bei der Gründung von der Assemblies of God. Interessant war auch hier, dass sie sich mit den Quäkern damals verband und die Taufe im Heiligen Geist bekam und dann ihr Dienst bekommen. Ist sowieso interessant, die Erweckungsgeschichten anzugucken, wie viele von jemandem profitiert haben und dann etwas begonnen hat. Und nehmen wir einmal. Da wurde sie beschuldigt, ne? Hypnose und so weiter. Sie bestritt dies vehement und erklärte, dass sie keine Hypnose benutzte und dass die Trance in ihren Versammlungen durch die Kraft Gottes waren. Sie sagte, ich weiß nichts über hypnotische Kraft. Ich habe nie eine hypnotisierte Person gesehen, aber ich weiß etwas von der Kraft Gottes, von der Kraft des Heiligen Geistes. Menschen erstarrten in den Versammlungen für längere Zeit. Ether selbst erstarrte oft während des Meetings für längere Zeit. Gleichzeitig fiel die Furcht Gottes auf die Versammlung. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bild gesehen hast von ihr. Kannst du eigentlich googeln. Da stand sie mehrere, Tage, glaube ich. Und die hat an der Stelle gepredigt, hat aufgehört zu predigen und war erstarrt. Und die Kraft Gottes hat sich ausgebaut. Die Leute sind reingegangen, haben nur sie gesehen und haben Gott gefunden und ihr Leben Jesus gegeben. Die krassesten Dinge. Und dann irgendwann kam sie zu sich und hat da weiter gepredigt, wo sie vor Tagen aufgefordert hat. Während dieser Zeit stand sie einfach nur da und Leute kamen zum Glauben. Das ist der Hammer. Puh. Kilometer entfernt fielen Menschen in ihren Häusern, Küchen und so weiter zu Boden in Trance, um dann gerettet und jubelnd aufzuwachen, manche Stunden oder Tage später. Wenn das der Teufel wäre, überlegt ihr das mal, wie dumm wäre das denn eigentlich? Dann füllt er ja den Himmel auf.
Aber Jesus hat gesagt, ein Reich kann nicht in sich selbst bestehen, wenn es gegeneinander streitet.
Warum? Jesus hat den Vorwurf bekommen, dass er der Oberste von den Dämonen ist. Schon mal gelesen?
Wir müssen uns nicht wundern, wenn Leute sagen, ihr seid verrückt oder ihr seid vielleicht sogar besessen. Das haben sie über Jesus selbst gesagt.
Überleg dir das mal, Kilometer weiter bricht da irgendeine Hausfrau in der Küche zusammen.
Überleg dir das mal, die Kinder kommen von der Schule und Mama, wir wollen essen.
Mama?
Hey, aufwachen!
Er steht die auf und oh, Halleluja, wow, ich habe eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Oh, ist ja gut.
Er hat nur Kartoffel geschält.
Ich finde sowas gewaltig. Weißt du, bei einem Treffen in Indianapolis im Jahr 1885 ging sie um 3:30 Uhr nachmittags in Trance und kam erst um 8:30 Uhr abends wieder heraus. Die Leute verließen das Meeting, um anderen zu erzählen, was los war. Und Hunderte kamen, um zu sehen, was als nächstes passieren würde. Sie war nicht die Einzige, die in Trance war. Die Tochter von jemandem war in ähnlicher Weise betroffen. Er war nicht anwesend, aber es wurde ihm Bescheid gewesen. Und es war bekannt, dass er heftige Laune hatte. Als er diese Nachricht hörte, schwor er sich, an dieser Evangelistin und ihrem Team sich zu rächen. Als er jedoch in die Kirche einmarschierte, änderte sich sein Sinn. Und die Indianapolis Times berichtet, in 10 Minuten war der lauteste Typ in der Stadt, lobte den Herrn und rief, dass er froh sei, Christus gefunden zu haben.
So, da kommt jemand, der hört von seiner Tochter, die ist da in Trance gefallen bei den Verrückten. Der rennt in die Kirche und will sich rächen an den allen. Die sagt, jetzt reiß und rennt da rein in die Gegenwart Gottes. Kommt selbst in Trance und nimmt Jesus an.
Ich meine, das ist doch der Hammer. Weißt du, warum erzähle ich all diese Dinge? Damit wir sagen, ey, weißt du, Gott, wir geben die Kontrolle dir ab. Kontrollier doch du.
Weil, weißt du, da war nicht die Evangelistin, die gesagt hat, okay, vorsichtig, jetzt Kilometer weiter werden Leute errettet. Jetzt beginnt die Trance. Ding!
Verstehst du? Jetzt sind genug Leute gerettet. Okay.
Verstehst du, da war keine Kontrolle, aber Gott hat das so gebraucht.
Menschenweise sind zum Glauben gekommen. Das ist der Hammer. Ich meine, überleg dir das mal. Das war eine Evangelistin, die ist nicht von Tür zu Tür gegangen, hat gesagt, wollen Sie Jesus kennenlernen? Die stand da einfach nur so rum.
Also, nicht die ganze Zeit, aber weißt du, was ich dir klar machen will?
Da hat Gott einfach einen Menschen genommen, der sich gebrauchen lassen hat, auch wenn das absolut lächerlich war, um seine Kraft zu demonstrieren.
Puh! Und das ist eigentlich, worum es geht. Wesley berichtet mehrmals in seinem Tagebuch über diesen ausgewöhnlichen Manifestationen, die er während seines Dienstes geschah oder im Leben von Menschen, die durch seinen Dienst bekehrt wurden. Und dies ist ein Beispiel aus dem Tagebuch von Wesley.
Wesley ist doch, den kennen wir doch, oder?
Also jetzt nicht persönlich, aber vom Namen. Kennen wir Wesley, ne? So, guck mal.
Sollte man doch für die Kirche heute mal beten, ne? Für Wesleys Erbe, das wieder in Anspruch genommen wird.
Ich sprach lange Zeit mit Anna und zwei weiteren, die mehrmals in Trance gewesen waren. Alle stimmten darüber ein, wenn sie weg waren, wie sie es nannten, war es immer in Momenten, wo sie sich am erfülltesten waren mit der Liebe zu Gott. Das kam in einem Moment über sie ohne Vorwarnung und nahm alle ihre Sinne und Kräfte in Anspruch. Im Allgemeinen, mit ein paar Ausnahmen, waren sie von diesem Moment an einer anderen Welt und wussten nichts mehr davon, was die Menschen um sie herum taten oder sagten. Herr B. kam auf mich zu und sagte, die 15-jährige Alice Miller sei in Trance gefallen. Ich ging sofort hinunter und fand sie auf einem Schemel sitzend, an die Wand angelehnt, mit offenen Augen und nach oben schauend. Ich machte eine Bewegung, als ob ich sie schlagen wollte, aber sie bewegte sich überhaupt nicht. Ihr Gesicht drückte eine unausbeschreibliche Mischung aus Ehrfurcht und Liebe aus, während ein paar Tränen über ihre Wangen rollten. Nach einer halben Stunde sah ich, dass sich ihr Gesichtsausdruck in Furcht, Mitleid und Verzweiflung wandelte. Dann brach sie in ein Meer von Tränen aus und rief, lieber Herr, sie werden verdammt werden, sie alle werden verdammt werden. Aber 5 Minuten später kam ihr Lächeln zurück und da war reine Liebe und Freude in ihrem Gesicht. Später sagte sie, rufe laut, halte nichts zurück. Dann sagte sie, gib Gott die Ehre. Um 7 Uhr kehrten ihre Sinne zurück. Ich fragte sie, wo warst du? Ich war bei meinem Erlöser. Im Himmel oder auf der Erde?
Oh, Entschuldigung.
Im Himmel oder auf Erde? Ich weiß es nicht. aber ich war in der Herrlichkeit. Warum hast du geweint? Nicht um mich, aber um die Welt. Denn ich sah, dass sie am Rande der Hölle dass sie sich am Rande der Hölle befindet. Und zu wem sagtest du, sie sollen Gott die Ehre geben? Zu den Predigern, dass sie laut zur Welt rufen. Denn wenn sie es nicht tun, werden sie stolz werden und dann wird Gott sie verlassen und sie werden ihre eigene Seele verlieren. Weißt du, hier sind Dinge oder Leute haben in ihr Tagebuch aufgenommen, was sie erlebt haben, weil sie das auch versucht haben zu fassen, was da passiert ist, versucht haben zu erklären. Aber weißt du, wow, als sie zu diesem Punkt kamen, dass sie gesehen haben, was Gott tut, haben sie das Werk des Heiligen Geistes mit allem verteidigt und waren bereit dafür, ins Gefängnis zu gehen, waren bereit dafür, den Preis zu bezahlen. Und dann sehen wir, wie ich das gesagt habe auch am Anfang, es geht nicht um die bloße Manifestationen. Es geht um das, was Gott tut. Wesley musste einige tiefsitzende Vorurteile überwinden, als Whitfield ihm zeigte, wie er unter freiem Himmel predigte. Na klar, musste er da tiefsitzende Vorurteile überwinden, ne? Unter freiem Himmel zu predigen, wo alle möglichen Menschen vorbeikommen. Jetzt in dieser Sache der außergewöhnlichen Manifestationen scheint Whitfield derjenige gewesen zu sein, der mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. Verstehst du, da waren Männer Gottes und die haben so erlebt, was passiert und haben gesagt, ey, wir machen das jetzt unter freiem Himmel, aber hei, 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 hei. Der Verstand hat sich eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, weißt du, wenn der Bürgermeister kommt. Was macht man da? Na? Ich hatte eine Gelegenheit mit ihm, Whitfield, über dieses äußere Zeichen zu sprechen, die oft das innere Werk Gottes begleiten. Ich fand, dass seine Einwände hauptsächlich auf schlimmen Verdrehungen der Tatsachen beruhten. Aber am nächsten Tag konnte er sich eines Besseren vergewissern, denn kaum begann ich in der Predigt alle Sünder einzuladen, auf Christus zu vertrauen, als 4 Personen in seiner Nähe fast gleichzeitig ohnmächtig wurden. Schon cool, ne? Du sitzt da mit deinen Vorurteilen, weißt du, der macht einen Aufruf für Sünder und um dich klappt's alles um. Ich finde das cool. Das ging noch weiter. Einer von ihnen blieb bewusstlos und bewegungslos liegen. Ein anderer zitterte überaus heftig. Der dritte hatte Krämpfe an seinem ganzen Körper, aber er gab keinen Laut von sich, außer einigen Seufzern. Der vierte ebenfalls unter Krämpfen schrie zu Gott mit lauter Stimme unter Tränen, von diesem Moment an vertraue ich, dass wir alle Gott erlauben werden, sein eigenes Werk in der Art zu tun, die ihm gefällt. Was für eine Lektion, oder? Da sitzt jemand mit Vorurteilen und alle 4, buh, 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 wow. Wisst ihr, warum habe ich das so, warum habe ich das, weißt du, mir war eines in dem Ganzen wichtig, dass wir Hunger nach mehr bekommen von dem, was Gott tun möchte. Und dass es eigentlich egal ist, wie es aussieht, wir wollen einfach, dass er es tut. Und wir beschreiben ihm nicht, wie er zu kommen hat. Wir kontrollieren Gott nicht. Wir müssen ihn gar nicht kontrollieren. Wir müssen das gar nicht kontrollieren, was er tut. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist, ihn nicht zu dämpfen. Heute Morgen habe ich eine Sprachnachricht drauf bekommen. Wir haben auf einer Konferenz hier dieses Jahr bei uns einen Tunnel gemacht, Gebetstunnel gemacht, den Leuten die Hände aufgelegt. Und da war eine Truppe dabei und die war so geflasht davon, die hat so den Heiligen Geist abbekommen. Und heute Morgen schrieb mir die Leiterin von der Gruppe und sagte, du wirst es nicht glauben, aber wir haben letztens mit unserer, ist ein kleiner Hauskreis, wir haben letztens mit unserer Truppe einen Gebetstunnel gemacht. Heieiei. Und die Kraft Gottes kam. Und ich finde das cool, weißt du, du kannst einen Tunnel mit 10 machen, aber du kannst auch einen Tunnel mit 2 machen. Aber im Vertrauen haben sie gesagt, wir wollten das nicht kopieren, aber wir wollten das erleben, was wir bei euch erlebt haben. Und das finde ich klasse. Weißt du, dass wir etwas nehmen und sagen, weißt du was, ey, das will ich auch erleben. Ich will sehen, wie Gott kommt. Ich will sehen, wie wir einfach Raum machen und Gott kann einfach kommen. Weißt du, und das ist das, weißt du,
gib ihm einfach Raum. Das ist eigentlich alles, was wir immer wieder tun möchten, ihm Raum zu geben. Weißt du, es wird Leute geben, die finden das abstoßend. Es wird Leute geben, die werden dich kritisieren. Es wird Leute geben, die finden das alles blöd. Aber dann gibt es da Leute, die werden angerührt von Gott und ihr Leben wird verändert. Und dafür lebe ich. Ich lebe nicht für die, die mich kritisieren. Ich lebe für die, die was empfangen wollen. Die anderen können wir segnen und nicht gegen sie sein. Aber weißt du, wir leben nicht dafür, um uns mit allen Diskussionspartnern zusammenzusetzen und Diskussionen zu gewinnen, dass wir doch Recht haben über die Kraft Gottes. Ich will die Kraft Gottes erleben. Und ich will sehen, wie Dinge verändert werden. Weißt du, das ist doch das Wunderbare zu erleben, wenn Gott mit seinem Geist kommt. Und Menschen werden verändert und du denkst, wow, er tut das einfach. Er macht das. Das ist herrlich, das ist wunderbar. Dieses Jahr war ich in einer Veranstaltung gewesen, woanders habe ich einen Aufruf nachher gemacht und da kamen dann Personen davon und ich habe eine noch in Erinnerung. Eine Person kam und ich habe ihr kurz die Hand aufgelegt und sie, puff, die brach da richtig zusammen und fing an zu weinen, zu schreien und die wurde freigesetzt, ohne dass für die jemand gebetet hat, die Hände aufgelegt hat oder sonst was, einfach frei. Und weißt du, da habe ich so gedacht, weißt du, ist Gott nicht gut? Das ist doch wunderbar, weißt du, da können wir uns nicht hinstellen und sagen, ja, weißt du, da habe ich aber lange für gefastet und gebetet, was ich dafür alles gemacht habe. Sondern du kannst einfach sagen, ey, weißt du, Gott, komm, ey, mach einfach, was du willst. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Wunderbar, toll. Weißt du, und da kann ein anderer in der Versammlung sein, der verurteilt dich dafür oder verurteilt sie dafür. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Sondern Zünder. Wir gekommen, die Gottes Kraft erleben wollen. Weißt du, und das finde ich faszinierend an Gott. Weißt du, keiner von uns kann Gott bestechen oder manipulieren. Wenn Leute glauben dann, ja, aber wenn die umfallen, irgendwie ist da doch Manipulation ins Spiel. Da manipulierst du doch Gott. Ich weiß nicht, was du für einen großen Gott hast. Aber meinen Gott schaffe ich nicht zu manipulieren. Du musst einen kleinen Gott haben, dass du den manipulieren kannst. Aber wir können Gott nicht manipulieren. Wir können nicht sagen, jetzt mach das, ich will, aber du tust und jetzt mach. Die Pharisäer kamen zu Jesus und haben gesagt, so, wir fordern ein Zeichen. Jesus hat gesagt, nö. Stell dir das mal vor. Jesus hat Nein gesagt. Das lernst du auch mit Grenzen in die Freiheit beim Seminar. Dass wir das sehen werden, dass die Apostel und Jesus Nein gesagt haben. Die haben das echt gelernt, Nein zu sagen. Nö. Ja, aber das sind doch jetzt welche, die wollen doch ein Zeichen. Ist doch cool, ist doch kein Problem. Also ein Zeichen oder so? Nö. Aber weißt du, dann gibt es da die Zeichen seiner Liebe und Begegnungen, wo Menschen das fast gar nicht erwartet haben, weißt du? Und dann bricht der Himmel da so rein. Aber ich glaube Folgendes, weißt du, dass Gott immer auf Hunger reagiert. Und ich glaube, noch etwas, was wichtig ist in dem Ganzen, das zu ehren, was Gott gerade tut, in dem Kleinen treu zu sein und mehr zu erwarten. Und das eine schließt das andere nicht aus. Wie ich das beim letzten Mal gesagt habe, ich habe diese Predigt nicht gemacht, um zu beweisen, dass das in der Schrift steht, sondern um Hunger zu machen, dass Gott etwas tun möchte. Und es gibt so viele Verheißungen für unser Land. Und weißt du, erstens ist es gut, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Aber weißt du, ich glaube auch noch mal was, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Und dann gibt es noch was, weißt du, Verantwortung für die Nationen zu haben. Das hört sich vielleicht sehr weit weg. Aber ich glaube wirklich, weißt du, dass Gott der Gemeinde ein Handwerkszeug gibt, was für die Nationen ist, was einfach so unsere Dimensionen und Grenzen wegsprengt, weil Gott einfach wirken will und tun will, weit über unsere Grenzen hinaus. Und es geht, weißt du, in dieser Beziehung geht es gar nicht darum, weißt du, was du alles kannst und was du alles tust, sondern es geht einfach darum, was Gott alles kann und was er tut. Lass uns doch mal so eine Zeit nehmen, wo wir Gott jetzt einfach so Raum machen. Manche von euch machen das schon oder haben das schon auch während der Predigt angefangen zu machen. Lass uns da mal kurz so Zeit nehmen noch mehr. ihm einfach Raum zu machen. Was meine ich damit? Manchmal hört ich das so gut an, ne? Mach Raum, wie mach mal jetzt das Fenster auf, mehr Raum, was bedeutet das? Es bedeutet, dass du deinen Blick auf Jesus richtest. Das bedeutet, du fokussierst ihn an. Du kannst einfach deine Augen zumachen und sagen, Herr, ich schaue jetzt auf deine Gegenwart. Ich schaue jetzt auf dich. Auch wenn ich das vielleicht jetzt nicht gerade alles verstehe, was das im Einzelnen bedeutet, aber ich schaue jetzt einfach auf dich. Heiliger Geist, hilf mir jetzt, Jesus zu sehen. Und in dem Ganzen musst du nichts tun. Du kannst dich einfach in seine Arme fallen lassen. Es wird nichts erwartet, dass du jetzt irgendwas tust. Oder weißt du, du musst jetzt nicht irgendwas machen, sondern einfach, geben ihm einfach Raum. Und bleib mal in diesem Fokus und leg mal deinem rechten oder linken Nachbarn oder beiden die Hände auf. Und fokussier dich doch mal weiter jetzt und lass es einfach fließen. Schau einfach weiter Jesus an und an einer Stelle lesen wir, dass Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausging, als die Frau ihn angerührt hatte. Es ging einfach Kraft von ihm aus. Jesus war immer auf den Vater fokussiert und er fasste ihn jemand an und Kraft ging aus. Fokussier dich auf ihn. Wir schauen einfach, dass Gott einfach seine Kraft ausgehen lässt. Letzte Woche eine Stelle proklamiert im Lobpreis. Wie lieblich ist es, wenn Brüder, Geschwister in Eintracht beieinander sind. Dann hat der Herr seinen Segen befohlen und das Öl fließt. Und es ist ein Privileg, weißt du, zusammenzukommen als Geschwister in die Gegenwart Gottes. Und der Herr hat einen Segen, etwas Besonderes gelegt, in Gemeinschaft. Etwas zu erleben in der Gemeinschaft mit Geschwistern und ihm, was so besonders ist, ist etwas anderes, wie wenn du alleine mit dem Herrn in deinem Kämmerlein bist. Da gibt es auch speziellen Segen für, aber es gibt speziellen Segen in der Gemeinschaft. Ich habe gerade einen Eindruck, das zu tun. Ich setze dich frei für Gemeinschaft. Mit anderen Geschwistern zusammen Gottes Gegenwart zu erleben. Ich setze das frei in deinem Leben. Nicht zurückzuhalten zu müssen. Anders dazustehen. Besser dazustehen. Sondern einfach du sein zu dürfen und zu können. Setz das über deinem Leben frei. Du musst dich nicht heiliger machen, als du bist, denn du bist heilig. Und du kannst nichts dazu tun, um wertvoller zu sein, denn du bist wertvoll. Und ich setze dich frei. Frei davon, irgendwas zu sagen, dass andere dich noch höher achten, jeglichen falschen Leistungsdruck. Weil die Wahrheit ist, dass du angenommen bist vom Papa. Du bist angenommen und du musst nichts dafür tun, um noch mehr angenommen zu werden. Wir sind alle angenommen und wir versammeln uns hier als angenommene Kinder. Ich spreche Freiheit über dich aus, dass du selbst sein kannst. Vielleicht denkst du, ja, aber wenn die anderen von den Fehlern wüssten, es ändert nichts daran, dass du angenommen und wertvoll bist. Hm. Hm. Halleluja. Danke, Herr. Wow. Amen.